wie der Schutz der Fische die Fische ausrottet. Die Kettenreaktion.
Dumm, 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 das muss ich ausdrücklich so sagen.
Dumm, dumm, dumm. Uiuiui. Da ist mal aber einer sauer. Ich meine, das hört man ja wirklich nicht so oft, dass ein renommierter Wissenschaftler so redet. In Forscherkreisen, da befleißigt man sich ja sonst eher des elaborierten Codes und bleibt höflich, auch wenn man sein Gegenüber für einen totalen Volltrottel hält. Aber wenn es um die europäische Fischereipolitik geht, da haben inzwischen selbst so freundliche Forscher wie Rainer Fröse offenbar keine Lust mehr, einen Plattfisch vor den Mund zu nehmen. Schlimmes Wortspiel, das mit dem Plattfisch zugegeben, aber nicht annähernd so schlimm wie das, was den Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Ozeanographie, dem Geomar in Kiel, so frustriert. Die meisten Fischgründe auf der Welt sind maximal B- oder sogar schon überfischt. Und da hunderte, Millionen Menschen weltweit Fisch als wichtigste Proteinquelle brauchen, heißt das, die Ernährung der Menschheit steht auf dem Spiel. Und der Ostseedorsch, einer unserer liebsten Speisefische, der anderswo Kabeljau genannt wird, der droht jetzt sogar schon auszusterben. Und ich meine jetzt, nicht irgendwann. Was ist da los mit dem Dorsch?
Dem geht es ausgesprochen schlecht. Der ist sozusagen zusammengebrochen. Und wir müssen hoffen, dass er sich nochmal erholt.
Tja, die Hoffnung stirbt halt zuletzt. In diesem Fall also sogar noch nach dem Dorsch. Sabine, sag mal, hat man bei dir an der Uni, an der Biofakultät eigentlich auch so über die Politik gesprochen wie der Rainer Fröse? Dumm, dumm, dumm?
Ja, schon. Aber nur, wenn die Labortür geschlossen war. Aber ganz ehrlich, der Kollege Fröse spricht mir aus der Seele. Beim Thema Überfischung könnte ich mich auch maximal aufregen. Weil aus wissenschaftlicher Sicht ist es wirklich zum Schuppenraufen. Naja, und wenn nett nicht mehr hilft, dann muss halt deutlich her.
Das wollen wir auch sein. Deutlich. Klar, verständlich. Hier ist die Kettenreaktion, der Wissenschaftspodcast von Geo, der erklärt, wie das eine zum anderen führt. Weil in der Natur alles mit allem zusammenhängt. In diesem Fall, wie der Schutz der Fische die Fische ausrottet. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Und die dröseln wir am Beispiel des Kabeljaus jetzt mal zusammen auf. Wir zusammen, das heißt Dirk Steffens, also ich und Sabine Steffens, der Tintenfisch unter den Biologinnen.
Was soll denn das heißen?
Naja, du weißt doch, Tintenfische, die gelten doch als super schlau, die sind die Einsteins der Meere. Außerdem weißt du ja ganz genau, dass ich Tintenfisch-Fan bin, also nimm's als Kompliment. Aber bevor wir hier jetzt einen Ehestreit von der Reling brechen, lass uns über die Fischerei reden.
Ja, und das ist ja wirklich noch schlimmer als Ehestreit.
Zugegeben. Aber wir müssen da jetzt mal durch und das ist eine lange, eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte, die wir jetzt mal ganz, ganz kurz erzählen. Also, keine Ahnung, wann genau der erste Zweibeiner die erste Gräte verschluckt hat, aber bisher gilt, glaube ich, eine in Afrika gefundene Harpune aus dem Paläolithikum als ältestes bekanntes Fischereigerät. Also ist eine Harpune gewesen und diese Harpune, die hat irgendein Steinzeit-Captain Iglo in einen Wels gerammt. Also das war vor ungefähr 90.000 Jahren. Tja, und seither geht's bergab mit dem Fisch. Ich überspringe jetzt mal den ganzen Mittelteil der Fischereigeschichte und setze im Jahr 1978 wieder ein. Da trat in Europa nämlich die erste Verordnung zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbestände durch Aufstellung von Fangquoten in Kraft. Und das musste sein, denn schon damals wurde der Fisch langsam knapp und man wollte ja die Bestände schützen. Das ist jetzt fast ein halbes Jahrhundert her. Und seither wird jedes Jahr wieder darum geschachert, wer, wo, wie viel fangen darf. Aber die Damen und Herren Minister, die denken sich natürlich nicht einfach irgendeine Zahl aus, sondern die legen die Fangquoten auf der Basis wissenschaftlicher Empfehlungen fest. Und wie kommen die zustande, diese Empfehlungen? Hier kommt die Biologin. Sabine, du hast 60 Sekunden, um uns alle schlau zu machen. Unboxing Science.
Das ist tatsächlich eine Herkulesaufgabe für Fischereibiologen. Erstens muss man nämlich wissen, wie viel wurde gefangen. Dazu ist man natürlich darauf angewiesen, dass die Fangmengen korrekt berichtet werden.
Voll korrekt,
genau.
Ist klar.
Aber zweitens muss man wissen, wie viel Fisch ist im Wasser und wie viel wächst nach. Dazu sind ständig überall Forschungsschiffe unterwegs. Man nimmt Proben und ermittelt die Zahl der Individuen einer einzigen Fischart und den anderen Fischarten natürlich auch, deren Größe und deren Zustand. Und dann, wie viel Rekruten, also Jungfische, nachkommen, wie fruchtbar die Erwachsenen sind. Und das ist übrigens beim Kabeljau noch so ein Problem. Der wird erst im hohen Alter ganz besonders fruchtbar. Aber die größten, ältesten Fische sind schon lange weggefangen. Also ist die Vermehrung insgesamt reduziert. Das ist auch so eine Kettenreaktion. Naja, aber aus diesen ganzen Daten und noch vielen, vielen mehr leiten die Experten dann die biologisch vertretbaren Entnahmemengen ab.
So, da wird also jetzt ganz wissenschaftlich, sehr sorgfältig und gut durchdacht ermittelt, wie viele Fische gefangen werden können, ohne die Bestände zu gefährden. Das ist doch beruhigend, dass die Verantwortlichen da so vorausschauend handeln, dass die gucken, dass wir unsere Fischbestände nicht zerstören. Die Zahlen liegen ja dann also auf dem Tisch und dann beschließt die Politik etwas.
Unser Institut hier hat in den vergangenen Jahren gewarnt, ausdrücklich vor dem bevorstehenden Zusammenbruch des Dorsches. Ausdrücklich schriftlich an die richtigen Leute verschickt, da ist nichts drauf gekommen und jetzt ist er zusammengebrochen.
Upsi, da haben die also der Wissenschaft jahrzehntelang überhaupt nicht zugehört, sondern sich von den Lobbyisten treiben lassen und irgendwas beschlossen, was gerade opportun erschien. Und das war, ich zitiere, dumm, dumm, dumm. Das sind bisher die Glieder dieser Kettenreaktion. Erstens, Fisch ist ein wesentlicher Bestandteil der Welternährung. Zweitens, wenn man mehr fängt als nachwächst, dann brechen irgendwann die Bestände zusammen. Drittens, es ist jahrzehntelang zu viel gefischt worden. Und viertens, jetzt, Beispiel Dorsch, ist Schluss. Fisch ist aus. Captain Iglo muss umschulen.
Mann, das regt mich so auf. Es gibt so viele Bereiche in der Wissenschaft, wo die Forschenden etwas vage bleiben müssen, weil man keine seriösen Prognosen machen kann. Fehlende Datenlage oder zu komplexe Systeme. Aber hier, da weiß man sehr, sehr, sehr genau Bescheid. Man weiß, wozu Überfischung führt. Denn was jetzt in der Ostsee passiert ist, ist zum Beispiel auch genauso schon mal vor Neufundland passiert. Da gab es früher unvorstellbar viel Kabeljau. Aber weil zeitweise über 500.000 Tonnen pro Jahr abgefischt wurde, da ist der Bestand in den 80er Jahren zusammengebrochen. Zehntausende Fischer wurden arbeitslos, der Fang komplett verboten und trotzdem, bis heute, hat sich der Bestand kaum erholt.
Die Frage, ob sich ein Bestand, der schon sehr klein ist, nochmal erholen kann, ist schwierig zu beantworten. Und zwar, weil die Fortpflanzung so eine Art Lotteriespiel ist. Wir müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort fortpflanzen, dann kann auch ein ganz kleiner Bestand, nochmal Bingo, ein Haupttreffer landen und nächstes Jahr wieder voll da sein. Die Wahrscheinlichkeit dafür sinkt aber, je kleiner der Bestand wird. Im Augenblick beim Dorsch 5-10%, dass der sich nochmal erholt, Wahrscheinlichkeit sehr gering.
Wobei, ich muss jetzt mal als Wissenschaftlerin sagen, das ist jetzt nicht nur Schuld der Politiker, sondern auch die meines Fachgebiets, nämlich der Biologie. Weil offenbar waren die Bestandsschätzungen jahrelang zu hoch.
Stimmt, das hat mir der Rainer Fröse auch bei unserem Treffen erzählt. Der sagt, die Schätzungen lagen oft 100 oder sogar 200% über dem, was richtig gewesen wäre. Also ich weiß jetzt nicht, ob da schlecht geforscht wurde oder ob die Politik sich Gefälligkeitsforscher besorgt hat oder ob die Wissenschaft es tatsächlich einfach nicht besser wusste. Das sei alles mal dahingestellt. Die wichtigere Frage jetzt lautet doch die nach der Zukunft. Also können wir die Fische, hier wieder das Beispiel Dorsch, denn jetzt noch irgendwie retten oder müssen wir schon alle Hoffnung aufgeben?
Im Grunde müsste der Fang jetzt im Augenblick mal ganz aufhören. Tut er aber nicht. Es ist nach wie vor legal, Dorsch zu fangen und zu vermarkten und zu verspeisen. Man muss nur erklären, dass man nicht gezielt den Dorsch fangen wollte, sondern dass es ein Beifang war.
What? Hast du das gehört? Also ich muss nur sagen, ups, das war aus Versehen. Und dann darf ich eine vom Aussterben bedrohte Art weiter fangen und verkaufen? Das kann doch nicht wahr sein.
Wir müssen nur erklären, meine Ausfahrt war, um Schollen zu fangen. Das ist das gleiche Gerät, mit dem man auch Dorsche fängt. Damit habe ich dann auch Dorsche gefangen. Das ist dann aber ein Beifang und den dürfen sie dann legal verkaufen, vermarkten, essen.
Bei so einer Vorschrift darf man sich dann natürlich nicht wundern, wenn sie nicht hilft.
Naja, jedenfalls das mit dem Beifang ist nicht nur für den Dorsch doof.
Ja, logisch, sondern für das Leben im Meer insgesamt. Nochmal Unboxing Science. Erzähl uns doch mal bitte kurz, wie schlimm ist das mit dem Beifangproblem?
Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Bis zu 40% aller Fische, das variiert so ein bisschen je nach Fischart und Fangart, sind nicht die sogenannte Zielart. Also wenn ein Fischer zum Beispiel 100 Tonnen von dem Fisch fängt, den er fangen will und verkaufen kann, dann hat er schlimmstenfalls 40 Tonnen andere Arten im Netz. 30 Millionen Tonnen Fische verlieren wir so jedes Jahr. 30 Millionen! Und hey, das ist hochwertige Nahrung, tierisches Protein. Also hat die EU vor 5 Jahren verboten, dass man den Beifang einfach über Bord kippt. Man muss ihn jetzt anlanden, um ihn irgendwie zu verwenden. Das ist eigentlich eine super Idee. Aber erstens sind die Fischerboote allein weit draußen auf dem Meer, wo keiner immer aufpassen kann. Und zweitens ändert das nichts an der Tatsache, dass insgesamt zu viel Fisch gefangen wird. Und im Fall von Kabeljau, da wird einfach weiter mitgefangen als Beifang.
Tja, und der Dorsch ist ja leider kein Einzelfall. Auch andere bedrohte Arten können weiter gefischt werden, so wie zum Beispiel der Aal.
Ist so bedroht wie ein Panda, trotzdem darf man bei uns Aal fangen, verkaufen, essen, ganz legal.
Ey, so bedroht wie ein Panda. Wer von uns würde Panda-Steak essen? Das ist doch alles unfassbar, oder? Und deshalb, weil er seit Jahrzehnten erforscht, was da passiert, meint der Forscher vom Geomar.
Ja, also Fischereimanagement in Deutschland und der EU und leider auch anderswo ist dumm. Das muss ich ausdrücklich so sagen.
Rainer Fröse ist es übrigens wichtig, dabei festzustellen, schuld sind eher nicht die Fischer. Die bekommen pro Boot nämlich eine jährliche Fangquote. Und wenn sie diese Fangquote nicht ausnutzen, die nicht voll erfüllen, dann wird sie ihnen nach einiger Zeit wieder gekürzt oder sogar ganz weggenommen. Also, die müssen sozusagen mehr fangen, als sie selber wollen. Und dann bekommen sie außerdem Subventionen, die unwirtschaftliches Fischen rentabel machen. Totaler Irrsinn. Also nur mal ein Beispiel: Treibstoff. Ist das Fischen insgesamt unwirtschaftlich, aber dann bezahlt ja jemand einen Teil deines Treibstoffs, dann lohnt sich's plötzlich wieder und dann musst du wieder raus. Und die Politik, die verkauft das dann als: Wir schützen das Einkommen der Fischer. Aber tatsächlich ruinieren sie deren Lebensgrundlage. Hier nochmal zusammengefasst die weiteren Glieder unserer Kette. Jeder Fischer bekommt seine Fangquote. Nutzt er den nicht aus, wird sie ihm weggekürzt. Weil sich Fischerei wirtschaftlich oft nicht mehr lohnt, gibt es Subventionen. Dadurch wird auch noch gefischt, wenn die Bestände schon bedroht sind. Und dann brechen die Populationen irgendwann zusammen.
So, also weil die Politik Fische und Fischer schützen will, sterben die Fische aus und die Fischer verlieren ihre Arbeit. Was soll man dazu sagen?
Dumm. Aber was jetzt? Ich meine, ich komme aus Hamburg. Ich bin da aufgewachsen und wenn ich ehrlich bin, von Zeit zu Zeit mal so ein Fischbrötchen. Darauf würde ich nur sehr ungern verzichten. Also was tun? Ist die Fischzucht vielleicht ein Ausweg? Ich meine, okay, wir wissen alle, da wird auch viel falsch gemacht. Das ist auch oft schlecht für die Umwelt, aber vielleicht kann man das ja besser machen, also so eine Art Öko-Bauernhof im Wasser. Das Ganze nachhaltig aufziehen, damit die Fische mehr in Ruhe leben können. Geht das irgendwie? Klappt das?
Alle Raubfische, die wir gerne essen, und unsere Speisefische sind fast überwiegend Raubfische, müssen gefüttert werden mit Fleisch, sonst schmecken sie wie Tofu. Da kann man auch gleich Tofu essen. Das gilt für Forellen, genauso wie für Lachse oder Steinbutt oder Doraden oder andere oder auch Thunfische. Und bei den allen gilt, man muss mehr Fleisch reinwerfen, als Fleisch rauskommt.
Und dieses Fleisch kommt dann woher?
Ein Großteil der Heringsfänge gehen überhaupt nicht in die menschliche Ernährung, sondern werden zu Fischfutter verarbeitet und an Lachse in Norwegen verfüttert. Das ist deshalb verrückt, weil man mehr Heringe da reinwerfen muss, als man an Lachs wieder herausbekommt. Der Preis ist unterschiedlich so, dass sich das rechnet ökonomisch, aber ökologisch macht das natürlich überhaupt keinen Sinn.
Fischfarmen sind also auch keine Lösung, weil da Fleisch mit Fleischfressern produziert wird. Ineffizient. An Land, in den Ställen unserer Bauernhöfe, da stehen ja auch keine Wölfe, Löwen und Tiger, die wir dann schlachten. Und warum nicht? Klar, weil wir das nicht wollen, aber es würde eben auch gar nicht funktionieren. Denn man müsste dann mehr Fleisch reinwerfen, als nachher rauskommt. Und kein Landwirt würde so einen Unsinn machen. Aber dieser Unsinn, das ist bisher das Killerparadox der gesamten Fischfarmindustrie. Die arbeitet so. Für 1 Kilo Lachs muss man ungefähr 5 Kilo Kleinfische verfüttern.
Ja, das ist ein biologisches Grundgesetz. Energieverlust der Trophieebenen. Wenn du ein Tier mit Tieren fütterst, erntest du am Ende dann halt weniger Kalorien, als wenn du gleich das Futtertier gegessen hättest. In der Aquakultur macht man quasi Upcycling, ne? Du verfütterst Fische, die keiner so gern isst, so Sprotten, Sardinen, so Kleinzeugs halt. Ja, und raus kommt am Ende ein hochpreisiger Edelfisch.
Okay, wenn du das so erklärst, dann fällt es mir jetzt wie Schuppen von den Augen. Ich verstehe jetzt das Problem. Die Fischereipolitik versteht es aber offenbar nicht. Denn tatsächlich will die EU Aquakulturen künftig sogar noch stärker fördern, um, wie es beim Bund zitiert wird, sinnloserweise, die Meere vor Überfischung zu schützen.
Tja, da fragt man sich schon, ob man überhaupt noch Fisch essen kann. Also Dorsch, Kabeljau und so habe ich verstanden, gar nicht mehr, aber sonst?
Ja, man sollte auf jeden Fall vermeiden Lachs, weil da sind so viele andere Arten drin wie Hering oder Sprotte oder sonst was. Fünfmal mehr, als man auf dem Teller hat. Irgendwie isst man dann so einen Teller mit Kleinfischen statt sein Lachsfilet. Also kein Lachs, obwohl der so beliebt ist. Gibt eine ganze Menge andere Arten. Bitte keine Stillerlocke, bitte kein Heilbutt. Das sind alles Arten, die überfischt sind. Was kann man noch essen? Hering ist meistens eine gute Wahl. Es sind sehr große Bestände, sehr artenreich. Die gehen 90% ins Fischmehl. Das wollen wir nicht. Die sollen direkt in die menschliche Ernährung gehen.
Na Gott sei Dank. Also wenigstens mein Matthias-Brötchen bleibt mir noch. Außerdem, wir brauchen Schutzgebiete. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die richtigen, also die wichtigen Kinderstuben für die Fische und die anderen Meeresbewohner. Dann können sich da die Populationen wieder regenerieren und dann gibt's den sogenannten Spillover-Effekt. Also die Fische, die aus den Schutzgebieten kommen, die da gedeihen und groß werden und sich vermehren, die wandern dann auch wieder in die Fanggebiete. Und dadurch würden die Fischereierträge dann wahrscheinlich sogar wieder ansteigen.
Genau, wir haben momentan 7% der Meere unter Schutz. Das ist viel zu wenig. Bis 2030 sollen es angeblich 30% werden. Das, wenn wir das hinkriegen und gleichzeitig die Fischerei nachhaltiger machen, dann besteht Hoffnung. Naja, und beim Essen könnten wir ab und zu mal auf Pflanzenfresserfische ausweichen. Da hast du das Problem mit dem Energieverlust in den trophischen Stufen nicht. Der BUND empfiehlt zum Beispiel Biokarpfen oder Wels.
Wels? Ich meine, das ist doch die Art, die der Harpunenschwinger vor 90.000 Jahren auch schon gegessen hat. Siehste mal, Sabine, früher war doch nicht alles schlechter.
Geht das Sprichwort nicht andersrum?
Ja, aber dann ist es doch falsch. Denn früher, also ich meine früher in der gesamten Menschheitsgeschichte, war eigentlich immer fast alles schlechter. Das vergessen wir nur leider viel zu oft. Bisher ist die soziale Evolution des Homo sapiens eine Erfolgsgeschichte. Wir sind gesünder, essen besser, leben länger, sind freier. Aber das fühlen wir nicht mehr so wegen der ganzen aktuellen Probleme, die uns auf die Nerven gehen. Tatsächlich ist aber langfristig alles besser geworden, weil es eben immer Menschen gegeben hat, die Probleme nicht nur beklagen, sondern was dagegen machen.
Na komm, lass es raus. Ich weiß doch, was du eigentlich sagen willst.
Ah, du kennst mich allzu gut. Okay, ich lass es raus. Liebe Leute, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative.
Amen.
Und tschüss, das war die Kettenreaktion.
Liked uns, abonniert uns, erzählt von uns und schickt uns eure Gedanken.
Und danke an unser ganzes wunderbares Team.
Audioproduktion und Sounddesign Konstantina Belli.
Produktionsleitung Gerold Teufelsdorfer. Redaktion Sabine und Dirk Steffens.
Dieser Geowissenschaftspodcast ist eine Produktion der UFA Show and Factual unter dem Label UFA Documentary
im Auftrag von RTL+.